Also, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Der Silas ist gerade eingestiegen mit diesem Vers. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Die Frage ist, wenn ich mich nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten soll, ja, nach was richte ich mich dann? Es gibt ja so ganz unterschiedliche Sachen, nach denen ich mich richten kann, oder? Es würde mich mal am Anfang interessieren, wer ist denn heute das erste Mal hier? Okay, ein paar? Ja, herzlich willkommen. Da auch noch? Ja, schön. Herzlich willkommen. Die Frage ist, vielleicht trittst du heute das erste Mal in so eine fromme Veranstaltung. Vielleicht hat dich dein Klassenkamerad mitgenommen und sagst, was soll denn das? Der hat gesagt, wir reden irgendwie über Jesus, wir reden über die Bibel. Und sagt, ich weiß doch so viel, wie das Leben funktioniert. Warum soll ich jetzt hierher kommen? Dann tue ich es halt ihm zuliebe. Du bist einfach mal vorbeigekommen, weil du neugierig bist. Und jetzt kommt hier Silas und sagt, richte dich nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Nach was soll ich mich dann richten? Die spannende Frage ist doch, gibt es jemand, der mir ins Leben hineinsprechen kann? Ich kann's nicht. Ich bin auch von dieser Welt, ich bin auch ein Mensch. Eigentlich kann ich dir gar nichts sagen. Und deswegen will ich auch nicht meine Meinung hier verkündigen, sondern wir Christen glauben, es gibt einen, der reinsprechen kann in unsere Welt, in unser Leben hineinsprechen kann. Und wenn das einer ist, dann ist es doch nur der, der dich erschaffen hat. Dann ist es Gott, der dich erschaffen hat. Ja, die Frage stellt sich, gibt es Gott? Und wir sind überzeugt, dann können wir, wenn ihr Interesse habt, generell mal zu dieser Frage, könnt ihr gerne nachher auch auf mich zukommen. Wir als Christen gehen davon aus, dass es Gott gibt. Wir gehen davon aus, dass aber Gott nicht irgendwo hinterm Universum sitzt mit einem Bart und dann alles gehen lässt. Nee, wir gehen davon aus, dass Gott heute noch in diese Welt hineinwirkt. Dass Gott heute zu uns redet. Und ganz besonders hat er in uns, zu uns in Jesus Christus geredet. Deswegen feiern wir Weihnachten, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist. Ja, aber wie will ich was von Jesus wissen, wenn Gott uns nicht sein Wort gegeben hat, die Bibel? Deswegen werden wir heute auch in diesem Satz wieder die Bibel aufschlagen, weil wir Christen davon ausgehen, dass Gott ganz besonders durch die Bibel zu uns redet. Auch in Jesus, ja. Aber du kannst jetzt nicht unter deinem Bujo-Baum sitzen und irgendwo vor dich hin meditieren und hoffen, dass Jesus kommt. Kann Gott machen, ja. Aber Gott hat sich stark an sein Wort gebunden. Und wenn wir es in seinem Wort lesen, zum Beispiel die Evangelien, die ihr seit einigen Jahren hier durchnimmt, dann geht es genau um diese Person, um Jesus. Da lest ihr im Markus-Evangelium am Anfang, dies ist der Anfang des Evangeliums, der frohe Nachricht. Ja, von wem denn die frohe Nachricht? Und dann heißt es, das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das Thema der Evangelien. Das ist das Thema des Markus-Evangelium. Es geht um Jesus Christus. Ja, und dann fragst du dich, ja, wer ist denn dieser Jesus? Das war doch irgend so ein Typ, der mit 12 Jungs da durch Israel gezogen ist. Und das vor 2000 Jahren. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wir haben gesagt, Gott redet zu uns durch die Bibel. Dann lass uns doch mal weiterlesen. Was sagt denn das Anfang vom Markus-Evangelium? Wer ist denn dieser Jesus? Und dann heißt es hier, dem Sohn Gottes. Ganz entscheidend. Dieser Jesus ist nicht nur irgendein Mensch gewesen, sondern dieser Jesus ist Gott selber. Und die Christen bekennen das ganz stark bei dieser Dreieinigkeitslehre. Wer ist Gott? Gott ist Vater, er ist Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen gibt es Christen, wenn die sich bekreuzigen, machen wir Protestanten jetzt nicht so, ja? Aber nehmen die drei Finger zusammen. Warum nehmen die drei Finger zusammen? Weil sie sagen, Jesus ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt haben wir ein Problem. Wie viele Finger sind noch übrig? Wenn ich drei weg habe? 2. So. Und diese 2 Finger sagen etwas darüber aus, wer Jesus ist. Nach unserem christlichen Verständnis, wenn wir die Bibel lesen, ist Jesus 100% Gott. Jesus ist Gott. Nicht 99, nicht 50, kein Halbgott. Er ist 100% Gott. Und was ist er noch? 100% Mensch. Er ist Mensch geworden, das haben wir an Weihnachten gefeiert. Jesus ist 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Jetzt fang nicht an mit deinem Mathe-Rechnen, dann kommst du nichts recht. Wenn du zum Mathe-Lehrer gehst, sagst 100% und 100%, dann sagt er, du spinnst. Ja, das geht nicht in unsere Logik. Bei 100% ist nochmal Schluss. Ja? Und dennoch glauben wir Christen das, dass Jesus komplett Mensch war und trotzdem komplett Gott. Und wir merken, kriegt man nicht ganz in unser Verstand. Aber es heißt, Jesus ist auch Mensch. Das heißt, Jesus wurde auch in eine menschliche Familie hineingeboren. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Er ist nicht von den normalen, sage ich mal, Umständen geboren, sondern er wurde von einer Jungfrau geboren. Ist ganz entscheidend. Von dieser Jungfrau Maria, die mit Josef noch keinen Sex hatte. Und Gott hat dieses Wunder bei Jesus geschenkt, dass Jesus als Kind zur Welt kommt, ohne Geschlechtsverkehr. Hat bei deiner Mutter nicht funktioniert, im Vater. Ja? Geht normal nicht. Ne? Das geht nur, wenn wirklich der lebendige Gott auf diese Welt kommt. Aber wir sehen, er wurde auch in eine Familie hineingeboren. Er kannte das auch, was es bedeutet, in einer Familie aufzuwachsen. Maria hat später noch weitere Söhne, richtig mit Josef, so wie immer, gehabt dann, ja. Und er war der älteste Sohn so. Er wusste, was es bedeutet, Familie zu haben, weil er auch Mensch war. Und ich glaube, jeder von uns kann mitreden, wenn es um das Thema Familie geht. Wir sind alle in unterschiedliche Familie hineingeboren worden. Und wir wissen, was es bedeutet, Familie zu sein. Aber es kann ganz unterschiedlich sein bei uns. Es kann sein, dass du so dankbar für deine Familie bist und Gott dankst, dass du so eine heile Familie hattest, in die du hineingeboren wurdest. Es kann aber auch auf der anderen Seite sein, dass du in eine zerbrochene Familie hineingeboren wurdest. Vielleicht bist du alleinerziehend aufgewachsen. Und wenn du an Familie denkst, dann kann dir das Grausen kommen. Dieses zwei gibt's, ja. Und wir wollen uns am Anfang mal kurz eine Frage stellen. Und da dürft ihr einfach mal zu zweit, vielleicht auch zu dritt, zusammengehen. Und beantwortet doch mal für euch diese Frage. Was bedeutet deine Familie für dich? Wenn du das beschreiben müsstest, ein paar Adjektive, was würdest du sagen? Wir nehmen uns so 2-3 Minuten, einfach kurz austauschen. Was bedeutet deine Familie für dich? Okay, dann werden wir mal Folgendes machen. Wir werden mal ein bisschen sammeln, was ihr so diskutiert habt. Die Lea hat sich bereit erklärt, hier ein bisschen mitzuschreiben, was ihr so diskutiert habt. Einfach da ein Flipchart. Vielen Dank an die Lea. Und top. Und ihr dürft einfach mal so, wie nennt man das, brainstormen, reinrufen, was bedeutet deine Familie für dich? Geborgenheit. Okay, dankeschön. Zusammenhalt. Liebe. Verständnis. Nervenaufreibend. Ja, ja. Sonst noch was? Vertrautheit. Genau, positiv oder negativ, was ihr so meint. Pflichtgefühl. Okay, nur eins zum Abschluss. Verlass. Vielen Dank, Lea. Das ist das Thema heute, Familie. Und wir haben schon ganz unterschiedliche Begriffe hier, was Familie für euch bedeutet. Wir haben sehr viele positive Begriffe. Geborgenheit, Zusammenhalt, ja. Ich bin hier reingekommen heute, ja, meine Schwester sieht mich, sagt, so kannst du da nicht vorne hinlaufen. Ja, warum nicht, ja? Ich war heute mit einer Kaffee trinken und ich habe selber nicht mehr gesehen, irgendwie war da noch ein bisschen von dem Kaffee dran, hat sie mich erst mal geputzt, ja. Wie auch immer mich noch unterstützt, Zusammenhalt, dann dachte ich, super Sache, mir wäre es jetzt gar nicht aufgefallen, ja, ich habe da jetzt irgendwie gerade nicht hingeschaut. Aber das ist doch schön, auch hier Familie, Zusammenhalt, Liebe, Verständnis, es kann manchmal auch anstrengend sein, nervenaufreibend, Vertrautheit, Pflichtgefühl und Verlass. Ich sehe, die meisten kommen euch wahrscheinlich von einer guten Familie, wo alles super läuft. Ich habe in der Schule auch schon Familienrecht unterrichtet. Und ich sage immer, wenn du Familienrecht unterrichtest, das ist der falsche Name. Es ist eigentlich Scheidungsrecht. Wenn du vom Rechtsanwalt bist wegen Familiensachen, geht es eigentlich um Scheidung. Und dann habe ich immer mal wieder Leute in meiner Klasse sitzen, die aus Scheidungsfamilie kommen. Die würden da noch ganz andere Sachen hinschreiben. Vielleicht nicht Verlass, sondern Verlassenheit. Ja, weil Leute aus zerbrochenen Familien kommen. Wir wollen uns heute anschauen, was Jesus zur Familie sagt. Und dazu lese ich uns den Text, wer mitlesen will. Markus 3, die Verse 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter, also Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm und ließen ihn rufen und sprachen zu ihm. Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihm im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir wollen uns diesen Text heute in drei Punkten anschauen. Ich habe es unten hingeschrieben. Wir schauen uns erstmal Jesu leibliche Familie an. Wir haben gesagt, ja, Jesus wurde auch in eine leibliche Familie hineingeboren. Dann schauen wir uns die erstaunliche Frage von Jesus an. Und zum Schluss wollen wir noch die erstaunliche Antwort schauen. Jesu leibliche Familie. Was ist eigentlich der Kontext? Da heißt es, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen. Seine leibliche Mutter und Brüder, die standen draußen. Das heißt, wenn sie draußen war, war Jesus drinne. Sehr gut. Dann war Jesus drinne. Die Frage ist, wo war Jesus drinne? Wir befinden uns im Kontext, dass Jesus mit seinen Jüngern und dem Volk unterwegs ist, und zwar in Kapernaum. Jeder, der mal in Israel unterwegs ist oder mal nach Israel möchte, am See Genezareth, am Norden vom See Genezareth, da findet ihr die Stadt Kapernaum, ja? Könnt ihr euch noch Ausgrabungen anschauen von der damaligen Stadt. Und dort war Jesus eben öfters unterwegs mit den Jüngern. Und jetzt ist er eben im Haus. Und wahrscheinlich ist es wie hier, ein bisschen voller wahrscheinlich noch, das Haus ist voll und dann heißt es hier, und das Volk saß um ihn. Jesus sitzt jetzt wahrscheinlich in der Mitte und das Volk saß um ihn. Jesus hat häufig, wenn er gelehrt hat, auch im Sitzen gelehrt. Das war damals so. Ja? Die anderen, die saßen dann eben um ihn und er hat vielleicht auch eine Predigt gehalten und mit ihnen geredet. In einer Parallelstelle dazu, diese Geschichte gibt es nochmal in einem anderen Evangelium, da heißt es, dass auch im innersten Kreis eben die Jünger erstmal waren. Ja? Wir können uns vorstellen, da waren die Jünger um ihn und dann eben das andere Volk noch. So, das Haus war voll. Und jetzt steht draußen die Mutter und eben seine Brüder. Ich habe schon gesagt, ja, Jesus hatte Brüder. Könnt ihr in Markus 6 später nachlesen. Zum Beispiel ein Bruder hieß Jakobus. Gab es noch weitere, mindestens drei weitere Brüder, die Jesus eben hatte. Wir müssen eigentlich sagen Halbbrüder. Ja? Weil wir gesagt haben, Jesus, der eigentliche Papa von Jesus ist eben Gott. Und von den anderen Brüdern ist es eben Josef. Okay? Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, hier schon mal vor allem, weil ihr auch in einem katholischen Kontext lebt. Wenn du irgendjemand von deinen Klassenkameraden vielleicht fragst, hat Jesus Brüder gehabt, dann kannst du sagen, und du kannst nachlesen, Markus 6, dann wird er vielleicht sagen, wenn er katholisches Verständnis hat, na, eigentlich nicht, weil die Katholiken gehen davon aus, dass die Maria ewige Jungfrau war. Und ich glaube, wenn wir hier die Stelle in Markus 6 lesen, die eben von den Brüdern von Jesus reden, würde ich sagen, na, das glaube ich jetzt nicht so, sondern ich glaube, dass nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, Maria und Josef ganz normal noch Kinder bekommen haben. Ja? Die würden dann sagen, wenn da Brüder steht, das sind eigentlich Cousins. In meiner Bibel steht Brüder, dann will ich nicht einfach Cousin draus machen. Okay? Nur als kleinen Kontext. So, und jetzt stehen die da. Und wir müssen uns natürlich vorstellen, wenn die Familie draußen steht und nach Jesus ruft. Das ist eine andere Geschichte, als wenn heute vielleicht die Familie draußen steht. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. Ganz stark zählt der Einzelne in unserer Gesellschaft. Das war früher anders, das ist in anderen Kulturen anders und das ist auch in manchen Großfamilien ganz anders. Da nimmt die Familie in ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert ein. Da ist es ganz, ganz wichtig, dieser Familienzusammenhalt. Das ist das Erste und das Wichtigste eigentlich. Und das Interessante ist, das hat doch mit der Familie Jesu eine Vorgeschichte. Ihr habt ja schon Markus 3, Vers 20 gelesen. Da geht es nämlich los. Und Jesus ging in ein Haus. Und wir haben gesagt, Jesus ist jetzt drin. Ja, warum ist er drin? Weil er ins Haus gegangen ist. Deshalb. So. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, wahrscheinlich seine Familie, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Die Familie Jesu bekommt mit, was Jesus macht, sagen wir mal die Brüder von Jesus. Und dann sagen sie, der ist eigentlich von Sinnen. Was dreht hier unser großer Bruder ab? Dreht er völlig durch? Was macht er eigentlich? Die haben das mitbekriegt mit den Heilungen vielleicht. Sie haben das mitgekriegt vielleicht mit dem Sabbat. Und die sagen, der ist doch von Sinnen. Jakobus und seine Brüder denken, was ist mit Jesus los? Und sie lehnen ihn erstmal ab, seine eigene Familie. Wir dürfen uns freuen, dass seine Familie später, nachdem er auferstanden ist, zu ihm umkehren. Und wir sogar in der Bibel einen Brief haben vom Jakobus, den Jakobusbrief. Zur damaligen Zeit haben sie ihn erstmal abgelehnt, zumindest seine Brüder. Er ist von Sinnen. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Du bist mit Jesus unterwegs und du sagst, das ist doch der Weg mit Jesus. Und dann sagen Leute in deiner eigenen Familie, du bist vom Sinnen, du hast doch eigentlich einen Dachschaden. Das ist das, was da eigentlich dahinter steht. Und du spürst diese Ablehnung, allein weil du Jesus folgst. Wir können sehen, Jesus hat es erlebt. Jesus hat es erlebt, von seiner eigenen Familie auch abgelehnt zu werden. Und ihr habt gesagt, was bedeutet für euch Familie? Geborgenheit, Zusammenhalt, Liebe, Verständnis. Das kann ja sein, dass diese Attribute, diese Adjektive auch auf andere Sachen bei dir zutreffen. Du hast eine beste Freundin in der Schule. Du hast einen besten Freund in der Schule. Lief alles super. Du kommst zum Glauben und auf einmal merkst du, dass die dich ablehnen und sagen, bist du eigentlich von Sinnen? Was soll denn das mit dem Glauben? Und dann erkennen wir das auch in unserem Leben. Und wir dürfen hier sehen, das hat Jesus durchmachen müssen. Von seiner eigenen Familie, die ihm eigentlich am nächsten steht, die ihn erstmal ablehnt. Und was macht Jesus, nachdem seine Familie draußen steht? Ist jetzt wichtig, nicht verstehen, dass er seine Familie nicht lieb hat. Er hat sicherlich über 20 Jahre als Zimmermann einen guten Job gemacht dort. Er ist als Ältester wahrscheinlich vorwärts gegangen, hat seine Familie mitversorgt und hat auch seine Familie lieb gehabt. Aber er stellt eine erstaunliche Frage. Und zwar stellt er die Frage, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Wir wissen, Jesus war nicht nur ein Mensch. Wir haben gesagt, er ist auch Gott. Und er stellt jetzt die Frage, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Eigentlich zur damaligen Zeit eine Frechheit. Da stehen die leiblichen Eltern davor, wo die Familie einen riesen Stellenwert gehabt hat. Und jetzt lasse ich die erstmal so stehen und sage, wer ist das eigentlich? Wer ist eigentlich meine Familie? Wer gehört eigentlich zu mir? Fragt Jesus. Wer gehört eigentlich zu mir? Und jetzt macht er diesen Punkt klar. Das Blut, wenn du von deiner Mutter hier abstammst, sagt man, dann hast du mehr oder weniger dasselbe Blut, oder? Das Blut bestimmt nicht, ob du zur Familie Gottes gehörst. Das Blut bestimmt nicht, ob du zur Familie Gottes gehörst. Ein Ausleger hat mal gesagt, niemand steht in diesem Augenblick Jesus ferner als die, die nach dem Blut ihm am nächsten stehen. Die Mutter und der Bruder stehen ihm eigentlich am nächsten, nach weltlichen Maßstäben. Und er sagt, sie sind so weit fern von ihm. Sie sind draußen, die anderen sind drinnen. Ich glaube, das ist auch wichtig für uns zu wissen, wenn wir im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Wenn mein Papa mit Jesus unterwegs war, und in die Familie Jesus gehört, dann heißt es nicht, dass ich, wenn ich das gleiche Blut habe wie mein Papa, vielleicht war mein Papa Prediger und er hat gepredigt und er hat Gebetskreise gemacht und er war hier in Memmingen aktiv oder in, wo kommt ihr her? In Kempten aktiv. Das Blut bestimmt es nicht. Das sagt erstmal nichts darüber aus, ob ich zu Gottes Familie gehöre. Es gibt doch diesen bekannten Satz, Gott hat keine Enkelkinder. Christliche Leute, die hier christlich aufgewachsen sind, ich bin selber christlich aufgewachsen, bin hochdankbar. Aber meine Erziehung, mein Aufwachsen macht mich noch nicht zum Christen, macht mich noch nicht zu einem Mitglied von Jesu Familie. Ich glaube, das ist hier auch wichtig zu sehen. Aber was dann? Das Schöne ist, dass Jesus nicht bei der Frage stehen bleibt, sondern dass Jesus uns eine Antwort gibt. Wer gehört jetzt dann zur christlichen Familie, wenn das Blut es nicht ist, das ist bestimmt. Wer gehört zu Jesu Familie? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen. Wer saß um ihn im Kreis? Wenn wir eine Parallelstelle aufschlagen, habe ich euch ja schon gesagt, dass die Jünger die ersten waren, die um ihn im Kreis saßen. Die ihm nachfolgen, das waren die Jünger, das waren die, auf die er jetzt schaut und sagt, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Die, die bei Jesus sind, das sind meine Mutter und das sind meine Brüder. Und dann ist jetzt die Frage, jetzt sitze ich heute nicht in Kapernaum, in diesem Haus da, um Jesus rum. Jetzt kann er nicht auf uns zeigen. Blöd. Was machen wir jetzt? Wie komme ich jetzt in die Familie Gottes? Und das Schöne ist, dass er da nicht stehen bleibt, sondern er sagt, der, wer Gottes Wille tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das heißt, das Tun des Willen Gottes ist fundamental für die Nachfolge. Wenn du Gottes Kind sein willst, wenn du in die Familie Gottes gehören willst, wird Jesus sagen, tu sein Wille. Ja, dann stellt sich jetzt meine nächste Frage, was ist denn jetzt dein Wille? Dann schauen wir wieder ins Markus-Evangelium, weil er zum Anfang gesagt hat. Was ist denn Gottes Wille? Und in Markus 1, Vers 15 lesen wir einen interessanten Satz. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jetzt haben wir das Wort Buße und denken wir ans Bußgeld. Ich habe in letzter Zeit einige Briefchen bekommen. Das waren jetzt keine Liebesbriefe, sondern das waren halt so Briefe vom Ordnungsamt. Die haben mir Bußgeld verlangt. Okay, was bedeutet jetzt dieses Wort Buße? Und glaubt an das Evangelium. Was bedeutet das? Müssen wir uns kurz noch anschauen. Wenn wir in unser Leben schauen, wenn ich in mein Leben schaue, dann muss ich erst mal bekennen, dass ich oft Gottes Wille nicht tue. Ich schaue in mein Leben, alleine letzte Woche, und ich lese in der Bibel, was Gottes Wille ist. Ich weiß, dass ich mit dem anderen geduldig sein soll. Ich weiß, dass ich nicht lügen soll. Ich weiß, dass ich das nicht tun soll, das nicht tun soll, das nicht tun soll. Ich weiß, dass ich Vater und Mutter ehren soll. Ich weiß, dass ich nicht zornig sein soll und so weiter. Und jetzt schaue ich in mein Leben, allein letzte Woche. Vielleicht könnt ihr auch mal zurückschauen. Und eigentlich muss ich sagen, dass immer wieder Punkte in meinem Leben waren, wo ich sagen muss, ich habe nicht Gottes Wille getan. Ich habe Sachen getan, die Gott nicht gefallen haben. Eigentlich erfülle ich das doch gar nicht. Eigentlich ist doch der Einzige, der das erfüllt, dieser Jesus. Dieser Jesus, der Gott und Mensch zugleich ist. Der ist doch der Einzige, der den Willen Gottes erfüllt hat und ich schaue in mein Leben und ich muss bekennen und ich zerbreche oft in meinem Leben über das, was ich wieder getan habe. Vielleicht sitzt du heute hier und du sagst letzte Woche, ich wollte das und das nicht tun und es ist wieder passiert. Und du erkennst hier, eigentlich bin ich doch auch nicht der, der Gottes Wille tut. Deswegen sagt Jesus, Gottes Wille ist, dass du Buße tust. Der eine hat Gottes Wille getan und das ist Jesus. Das ist der Einzige, auf den das erstmal komplett zutrifft. Und er ist aus Liebe heraus deswegen ans Kreuz gegangen. Das feiern wir an Karfreitag. Er ist für unsere Schuld gestorben, weil er erkannt hat, wir Menschen werden es nicht hinkriegen. Wir werden es nicht hinkriegen. Er ist im Ostersonntag auferstanden. Und wir dürfen heute wissen, diese frohe Nachricht, dieses Evangelium ist das, wenn ich Buße tue. Wenn ich mit meiner Schuld zu Gott, zu Jesus komme und sage, Herr Jesus, letzte Woche, ich wollte dir dienen vielleicht, ich habe es aber nicht hinbekommen. Und du kommst mit deinem ganzen Dreck, mit allem, was dich belastet, zu Jesus, dann darfst du wissen, das ist Gottes Wille, dass du Buße tust. Er nimmt es weg. Eigentlich müsstest du für deine ganze Schuld bezahlen, wenn du vor dem großen Richter Jesus stehst, wenn du vor Gott stehst und er alle deine Schuld aufrollt. Stell dir mal vor, dein Leben, vielleicht bist du 15. Mach dir mal so eine Pinnwand und lass alles durchlaufen, was schiefgelaufen ist in deinem Leben. Stell dir mal vor, ich würde es hier aufbauen. Aber mir würde es nicht toll aussehen. Und Jesus nimmt es und nimmt alles weg und sagt, ich habe dafür bezahlt am Kreuz. Ich habe alles weggenommen. Er sagt am Ende einen Satz, der ist so zentral. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Alles, was du in der Vergangenheit getan hast, was du in der Gegenwart tust und in der Zukunft tun wirst, hängt am Kreuz. Aber nicht ein Automatismus, sondern wenn du das annimmst, wenn du daran glaubst und sagst, ja, darauf will ich vertrauen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe eigentlich gar nicht nach Gott gefragt die letzten Jahre. Ich wollte doch gar nichts von ihm wissen. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist der Grund, warum er gekommen ist, um vom Kreuz zu sterben. Oder du sagst, ich habe versucht, ein gutes Leben zu leben und du merkst, dass du es trotzdem nicht hingekriegt hast. Deswegen ist er gekommen. Und wenn du sagst, das habe ich für mich schon angenommen im Leben und das weiß ich doch, Halleluja. Aber auch für dich ist dieses Evangelium, die gute Nachricht, so entscheidend. Warum? Weil du jeden Tag von dieser Gnade lebst. Ich kenne es auch in meinem Leben, dass mich es wieder auf die Schnauze haut. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich auf mich schauen, ich kann Selbstmitleid bekommen und so weiter. Ich werde depressiv werden. Aber ich kann meinen Blick aufwenden zu Jesus und kann sagen, danke, dass du dafür auch bezahlt hast. Und jetzt dürfen wir auch immer mehr lernen, den Willen Gottes zu tun. Aber wenn wir uns wieder, auch mal wieder hinfallen, dürfen wir wissen, unser Heil hängt nicht an uns, sondern unser Heil hängt an Jesus. Lass dich da auch nicht runterziehen, sondern ganz klar wissen, das tut erst mal weh, wenn uns auch hinfallen. Aber lass uns zu Jesus schauen. Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass wir vielleicht auch als Christen dann versuchen, selber zu strampeln, anstatt wieder zu Jesus zu schauen, dass er groß wird. Und wenn ich das immer mehr erkennen darf, dass ich auch sehen darf, wie er in unserem Leben uns auch verändern kann. Und das ist dann schön zu sehen, in die Nachfolge hineinzugehen. Und dann gehören wir zur Familie Gottes, wenn wir Gottes Wille tun, wenn wir Buße tun, wenn wir zu ihm kommen. Und dann dürfen wir immer mehr lernen, in seinen Wegen zu gehen und seinen Wille zu tun. Das gehört dann auch dazu. Es werden Früchte, sagt die Bibel, in unserem Leben kommen und wir werden sehen, wie Gott uns auch gebrauchen möchte. Bekenne deine Schuld und bring sie ihm. Wenn du heute hier aus dieser Tür hier rausgehst, ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Gehörst du zur Familie Gottes, zur Familie Jesu? Und das gehörst du nur, wenn du an ihn glaubst, wenn du Buße tust über dein Leben und ihm vertraust. Bei der leiblichen Familie, da konntest du dich nicht entscheiden. Meine Mama hat nie gefragt, ob sie mich zur Welt bringen soll. Irgendwann war ich da. Und dann war das halt so. Da werde ich hineingeboren, ja? Die Familie Gottes, ob du da dazugehörst, das ist kein Automatismus. Da wirst du nicht hineingeboren, sondern zu Jesu Familie gehörst du, wenn du ihm vertraust. Da kann jeder von euch, der heute hier ist, zur Familie Gottes gehören, wenn du ihm vertraust. Vielleicht kommst du aus einer heilen Familie, aus einer heilen leiblichen Familie. Dann freue ich mich so für dich. Ich durfte auch in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Und wir dürfen Gott danken für die Familie. Wir dürfen Gott danken für unsere Beziehungen zu unseren Eltern und zu unseren Geschwistern. Aber wichtig, lasst uns die leibliche Familie auch nicht überbewerten. Die eigentliche Familie, deine eigentliche Familie, ist viel, viel größer als diese leibliche Familie. Dein eigentlicher großer Bruder, mein eigentlicher großer Bruder ist nicht der Tobi, ist auch mein großer Bruder, sondern das ist Jesus. Er sagt, er ist der Bruder. Jesus ist mein großer Bruder, der jetzt mit mir geht. Mein eigentlicher Vater ist Gott, der da ist. Und meine eigentlichen Geschwister, ich bin dankbar, dass meine leiblichen Geschwister auch meine geistigen Geschwister sind, aber meine eigentlichen Geschwister sind viel mehr als die vier Hansel, nenne ich es mal. Also, ja, weißt du, wie ich meine? Als die vier Leute, die wir haben. Nein, das sind alle, die Jesus vertrauen und ich darf in München in der Gemeinde gehen. Da sind 40 Nationen. Das ist ja der Wahnsinn. Der eine kommt aus Südamerika, der andere von da, der nächste von da, der nächste von da. Die gehören alle jetzt zur Familie Gottes. Die gehören alle in deine Familie. Und wir haben den krassesten Papa, den größten Papa, den es gibt, den größten Vater. Das Universum erschaffen hat ihm alles gehört. Und da dürfen wir hineingehören in diese Familie. Das ist so ein Geschenk, das uns doch nur zum Lob Gottes führen kann. Vielleicht kommst du aus einer Scheidungsfamilie, aus einer gebrochenen Familie, wo viel kaputt ist. Du hast es nie wirklich erleben dürfen, was es bedeutet, Familie zu haben. Und du hast dir so gewünscht. Dann darf ich dir auch sagen, wenn du diesem Jesus vertraust, dann gehörst du zu einer viel größeren Familie, die du je haben könntest. Du gehörst zu dieser Familie Gottes. Alle hier im Raum, die Jesus vertrauen, sind deine Geschwister. Auf der ganzen Welt. Du darfst wissen, Jesus ist bei dir. Dein großer Bruder ist da. Dein Vater ist da. Ihm darfst du vertrauen, mit ihm darfst du gehen. Und das ist doch so ein Trost, gerade auch in dieser Gebrochenheit, wo du vielleicht oft, und das ist sicherlich normal, dass du daran leidest, aber du darfst wissen, du darfst diese eigentliche Familie haben. Es ist unglaublich. Gott ist dein Vater und Jesus ist dein großer Bruder. Und du hast ganz viele Geschwister. Und das ist doch eine wahre Großfamilie. Das ist eine wahre Großfamilie. Hast du ein Recht darauf? Nee, nie und nimmer. Ein Recht haben wir nicht darauf, aber das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Jesu, dass du zu seiner Familie gehören darfst. Und das ist jetzt die Frage, wo ihr jetzt kommt gleich ein Musikstück, euch nochmal Gedanken machen könnt. Ganz persönlich für euch, gehörst du zur Familie Jesu? Vertraust du diesem Jesu mit deinem Leben und allem, was dazugehört? Das wird den Unterschied machen. Das wird einen Unterschied machen hier in dieser Welt. Das wird aber auch einen Unterschied machen in der Ewigkeit. Weil wenn ich heute zur Familie Jesus gehöre, zur Familie Gottes, dann gehöre ich auch in Ewigkeit zur Familie Gottes. Und wenn ich heute nicht zur Jesus Familie gehöre, das ablehne, dann werde ich auch in Zukunft nicht zur Familie Jesu gehören. Deswegen ist es so entscheidend. Gehörst du zur Familie Jesu? Wir werden jetzt ein Musikstück haben und